Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Herzlich willkommen an einem Tag der Entscheidung. Zumindest eine ist gefallen. Seit heute Vormittag ist klar, die 40-jährige Annalena Baerbock ist die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl.
Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
Bei der Union ist dagegen nichts klar. Beide Kandidaten kämpfen noch. Die Fragezeichen und die Ausrufezeichen in der K-Frage bei Schwarz und Grün, die sortieren wir hier in der Sendung. Wir schauen auf die Bewegung bei der sogenannten Bundesnotbremse für Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Die Bremse wird auf der einen Seite angezogen und auf der anderen etwas gelockert. Und auch der russische Umgang mit Kreml-Kritiker Alexei Nawalny und wie die internationale Politik sich damit beschäftigt, wird Thema sein in dieser Sendung. Nach 18.40 Uhr beleuchtet der Hintergrund hier im Deutschlandfunk den Dieselbetrug und seine Aufarbeitung. Was in Berlin gerade passiert, hat Züge einer Theaterinszenierung. Spannung, Zuspitzung, Überraschungseffekte. Nur, dass es sich nicht um ein Bühnenstück handelt, sondern um eine entscheidende Frage der echten Bundespolitik. Es geht bei der Union und den Grünen darum, wie sie sich aufstellen wollen für die Bundestagswahl im Herbst, einschließlich der Spitzenkandidaten. In der Inszenierung der Realität, wie wir sie in den vergangenen Tagen erfahren, spielen die besagten Parteien überraschende Rollen. Ausgerechnet die, die jahrzehntelang als Rebellenpartei bezeichnet wurden, die treten geordnet auf wie nie und präsentieren in vermeintlicher Harmonie ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Von dieser Entscheidung berichtet Ann-Kathrin Büsker.
Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
Und plötzlich war es nur noch ein einzelnes Pult, das vor dem Parteilogo der Grünen stand und welches Robert Habeck seiner Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock überließ, nachdem er sie als Kanzlerkandidatin der Grünen vorgestellt hatte. Nachdem die beiden so lange als Team unterwegs waren, immer wieder ihre Einigkeit betont hatten, rückt sie jetzt in den Vordergrund und formuliert den Anspruch, gestalten zu wollen.
Zukunft ist nichts, was einfach so passiert. Wir haben es in der Hand.
Über die Kriterien, nach denen die beiden entschieden haben, wer es machen soll, war heute wenig zu erfahren. Die Emanzipation habe auch eine Rolle gespielt, so Baerbock auf Nachfrage. Aber der Austausch zwischen beiden sei vertrauensvoll gewesen und werde deshalb auch vertraulich behandelt. Dass zwischen sie trotz allem kein Blatt passt, dies versuchten beide heute deutlich zu machen.
Annalena Baerbock ist eine kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau, die genau weiß, was sie will. Und die grüne Programmatik in diesem Wahlkampf mit Leidenschaft vertreten wird. Sie wird uns in diesem Wahlkampf anführen.
Doch auch wenn Habeck versicherte, dass er sich mit ganzer Kraft in den Wahlkampf einbringen wolle, seine Regierungserfahrung aus Schleswig-Holstein einbringen werde, dass ihm dies alles nicht leicht gefallen ist, war ihm anzusehen. Zwischendurch ein leichtes Zittern seiner Stimme zu hören. Als erste Kanzlerkandidatin der Grünen war Annalena Baerbock heute bemüht, in ihrer Rede sowohl ihren Anspruch zu formulieren, aber auch die Leistung der gemeinsamen Parteiarbeit in den Mittelpunkt zu stellen.
Dass wir Politik für die Breite der Gesellschaft machen wollen, einladend und mit klaren Zielen. Und so beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land.
In ihrer Rede orientierte sich Baerbock am Entwurf für das Wahlprogramm. Im Mittelpunkt dabei immer wieder ein urgrünes Thema.
Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Die Aufgabe meiner Generation. Und entsprechend will ich, dass die Politik einer neuen Bundesregierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab macht, um Paris zu erfüllen.
Dass Baerbock die Regierungserfahrung fehlt, war im Vorfeld immer wieder in die Debatte eingebracht worden als Argument für Robert Habeck, der als Minister in Kiel tätig war. Ein Punkt, der auch Baerbock bewusst ist.
Ja, ich habe große Demut und großen Respekt vor dieser Aufgabe.
Ihre Argumentation ist jedoch, das Land brauche einen Neuanfang.
Und dafür bringe ich Entschlossenheit, Durchsetzungskraft und einen klaren Kompass und Lernfähigkeit mit. Ich glaube, all das, was es für ein solches Amt braucht.
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gratulierte Baerbock zur Aufstellung. Er freue sich auf einen spannenden und fairen Wettstreit um das beste Konzept für die Zukunft unseres Landes, erklärte er bei Twitter. Scholz und Baerbock treten im gleichen Wahlkreis in Potsdam gegeneinander um das Direktmandat für den Bundestag an. Auch CDU-Chef Armin Laschet gratulierte.
Und ich kann ihr zusagen, dass die CDU Deutschlands sich auf einen fairen Wahlkampf freut.
Die Union selbst ringt noch immer um eine Festlegung ihres Kanzlerkandidaten, gar um ein klares Prozedere dafür. Angesprochen auf das Vorgehen der Grünen in dieser Sache und ob dies ein Vorbild für die Union sein könne, hatte CSU-Chef Markus Söder, Kandidatenaspirant, heute jedoch eine klare Haltung.
Nö.
Und tatsächlich deutet nichts darauf hin, dass sich die Union da ähnlich verhalten möchte. Das Drama, das spielt tatsächlich gerade bei der Union. Die beiden Rivalen Laschet und Söder, die den Kampf um die Kanzlerkandidatur auf die Spitze treiben. Soweit, dass sich einige abseits der Bühne ernste Sorgen um den Zustand der Union machen. Und in Anbetracht der Zeit, die dieser Streit andauert, werden diese Sorgen nicht kleiner. Gerade tagt der Bundesvorstand in einer Sondersitzung. Über den Lauf der Dinge bis zum jetzigen Zeitpunkt berichtet Stefan Detjen.
Am Vormittag trat Markus Söder den vorläufigen Rückzug nach Bayern an. Nicht als Kanzlerkandidat und Gewinner der unionsinternen Auseinandersetzung, wie gestern aus CSU-Kreisen schon orakelt wurde, als der Vorsitzende kurzfristig im Privatjet nach Berlin einflog. Noch nicht, muss es aus bayerischer Sicht an diesem Abend wohl heißen. Söder spielte den Ball am Mittag nach einer Sondersitzung des CSU-Präsidiums der großen Schwesterpartei zu.
Es handelt sich bei dieser ganz entscheidenden Personalfrage nicht um einen Streit von CDU-CSU, sondern es geht um eine letztlich Entscheidung und Diskussion innerhalb der CDU.
Söder deutet damit auf die offenen Verwerfungen hin, die in der CDU in den letzten Tagen sichtbar wurden. Die Rückendeckung führender CDU-Vertreter aus den Ländern sowie der Jungen Union war brüchig geworden. Von aggressiven Gesprächen und Telefonaten war in beiden Lagern am Wochenende die Rede.
Mir geht es in dieser Zeit auch ganz wichtig nicht nur um das Ergebnis, mir geht es auch um Stil und Anstand,
beteuerte Söder heute, dem in den letzten Tagen aus der CDU nicht nur rücksichtslose Durchsetzung seiner Machtinteressen, sondern auch ein Angriff auf Grundprinzipien der repräsentativen Demokratie vorgeworfen wurde, weil er das Votum der gewählten CDU-Führungsgremien missachte. Jetzt aber erhöht Söder zugleich den Entscheidungsdruck auf den Bundesvorstand der großen Schwesterpartei und verspricht, sich einem eindeutigen Entscheid zu beugen.
Meine Bitte und noch einmal eine klare Aussage, bitte an die CDU, jetzt das Meinungsbild eben abzurunden und dass wir es dann auch gemeinsam abschließen. Wo und wie entscheidet die CDU allein? Und auch welches Gremium das ist. Wenn der Bundesvorstand das ist, dann werden wir das respektieren, genauso wie jede andere Entscheidung.
Der Machtkampf in der Union ist dabei offenkundig auch von taktischen Manövern begleitet. Als Armin Laschet am Mittag zur Sondersitzung des CDU-Vorstands einlädt, fügt er hinzu:
Ich finde, wir müssen viel miteinander im Gespräch sein im Moment und habe deshalb auch Markus Söder eingeladen, an dieser Sitzung teilzunehmen.
Söder nahm die Einladung bis zuletzt nicht an. Ob Laschet im Laufe des Abends einen förmlichen Beschluss des Vorstands herbeiführen und die Partei so hinter sich zusammenzwingen will, ließ der CDU-Vorsitzende offen. Es wäre ein gewagtes Spiel. Wolfgang Schäuble, berichtet die Bild-Zeitung, habe Laschet gestern in einem Telefonat gleichsam die Pistole auf die Brust gesetzt und erklärt, wenn er nicht Kanzlerkandidat werde, sei er auch als Vorsitzender nicht mehr haltbar. Laschet erklärte zum Ablauf der Sitzung lediglich:
Ich werde dem Bundesvorstand einen Vorschlag machen, wie wir jetzt sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU auflösen.
Seit 18 Uhr berät der CDU-Vorstand nun. Eine Reihe von Landesvorsitzenden wird von Meinungsbildern berichten, die man bis in den Nachmittag in Telefonaten und Sondersitzungen in den Landesverbänden eingeholt hat. Offene Voten zugunsten Söders hat es dabei nur in Einzelfällen, etwa im kleinen Berliner Landesverband sowie unter den Landesvorsitzenden der Jungen Union gegeben. Eine Verfestigung von Spaltungen durch formale Abstimmungen sollte bis zuletzt auch in der Fraktion stets vermieden werden. Ein anderer Ausweg aus der verfahrenen Situation aber war bislang auch nicht erkennbar.
Noch nicht, sagt Stefan Detjen in seinem Beitrag. Sollten wir im Laufe dieser Sendung etwas Entscheidendes erfahren, schalten wir natürlich nach Berlin. Und dann ist da ja gerade das Thema, das den Alltag der Menschen in Deutschland ganz konkret und sehr stark tangiert. Das ist die Corona-Pandemie. Ein rasanter Anstieg nicht nur der Infektionszahlen, auch der schweren Fälle auf den Intensivstationen in den vergangenen Wochen. Seit Monaten werden in der Politik Grundrechtseinschränkungen gegen Gesundheit Gesundheitsschutz abgewogen. Unter der Überschrift, was ist verhältnismäßig? Und genau in dieser Abwägung ist die ursprünglich geplante Bundesnotbremse wieder angepasst worden. Gudula Geuter kennt die Einzelheiten.
Über das Wochenende und am Morgen hatten die Fachpolitiker der Fraktionen und die Spitzen von CDU, CSU und SPD-Fraktionen an der sogenannten Bundesnotbremse gefeilt. In Sonderfraktionssitzungen und im Gesundheitsausschuss wurden sie auf den parlamentarischen Weg gebracht. Das Ergebnis sind Lockerungen auf der einen, Verschärfungen auf der anderen Seite. Am stärksten umstritten war in den vergangenen Tagen die nächtliche Ausgangssperre. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nennt sie nun Kontaktbeschränkungen und zählt die Änderungen auf.
Wir wollen erst ab 22 Uhr zu diesen Kontaktbeschränkungen kommen. Aber zwischen 22 und 24 Uhr kann sich trotzdem noch eine Person draußen aufhalten, wenn er noch unbedingt oder sie noch unbedingt joggen will, ob sie sich noch die Beine oder er vertreten will. Und dann ist sozusagen eine Kontaktbeschränkung von 24 bis 5 Uhr der Fall. Es sei denn, man muss zum Arbeitsplatz oder es sind andere notwendige Gründe wie medizinische Sonderfälle etc.
Das Spazierengehen wäre nach den bisherigen Plänen aus dem Kanzleramt nur zum Gassigehen mit dem Hund möglich gewesen. In der Entwurfsbegründung mühen sich die Autoren allerdings weiterhin um die Klarstellung, dass die Lockerungen nicht der Geselligkeit dienen sollen. Wörtlich heißt es:
Die Ausnahme kann insbesondere nicht für die Aufnahme zwischenmenschlicher Kontakte oder gar für den Wechsel zwischen verschiedenen Wohnungen genutzt werden.
Am Vormittag betonte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn:
Wir sehen eigentlich kein Land in Europa und auf der Welt, das mit dieser ansteckenderen Variante B.1.1.7 die Infektionsketten, die dritte Welle gebrochen hat, ohne auch stärkere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich zu machen.
Gleichwohl, mit negativem Test soll der Zoobesuch ermöglicht werden. Kinder sollen in kleinen Gruppen und kontaktarm auch gemeinsam Sport treiben dürfen. Auch das Einkaufen soll mehr als angedacht möglich sein, auch wenn es nicht um Lebensmittel oder den täglichen Bedarf geht. Bei Inzidenzen zwischen 100 und 150 soll die Terminvereinbarung möglich sein, plus Test. Auch bei höheren Zahlen soll es möglich sein, bestellte Waren abzuholen. Auf der anderen Seite stehen Verschärfungen. Besonders umstritten, auch wegen des eigenen Regelungsanspruchs der Länder, ist der Schulunterricht. Die bisher vorgeschlagene Untersagung des Präsenzunterrichts ab einer 7-Tages-Inzidenz von 200 schien deshalb einigen, wie der FDP, zu starr. Andere, wie die Grünen, fanden den Wert viel zu hoch. Auf diese Kritiker gingen die Koalitionspolitiker ein. Ab einer Inzidenz von 100 soll Wechselunterricht gelten, ab 165 der Präsenzunterricht untersagt sein. Die Grünen hatten außerdem mehr Inpflichtnahme der Wirtschaft gefordert, so wie am Morgen im Deutschlandfunk auch der SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans.
Dann muss man auch darüber reden, welchen Beitrag leisten die Unternehmen, wie sieht es bei denen mit der Testpflicht aus, wie ist es mit der Bereitschaft, alles ins Homeoffice zu verlegen, was nur eben geht.
Nun soll eine Homeoffice-Pflicht womöglich gesetzlich festgeschrieben werden, die allerdings auch bisher schon per Verordnung gilt. Außerdem soll die Notbremse befristet werden bis Ende Juni. Und sollte die Bundesregierung Verordnungen erlassen, hätte der Bundestag mehr Mitsprache als bisher. Wie weit es auf FDP und Grüne ankommt, sprich die genaue Rolle des Bundesrates, ist noch nicht ganz klar. Er soll am Donnerstag zusammenkommen.
Berichtet Gudula Geuter, 18.24 Uhr wird es gleich. Der Gesundheitszustand von Gefangenen in Russland habe im Ausland niemanden zu interessieren. Mit diesen Worten wird der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute zitiert. Tut es aber, denn gerade handelt es sich um einen bekannten Patienten mit brisanter Krankenakte. Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist im russischen Straflager seit knapp 3 Wochen nichts mehr, um medizinische Behandlung durchzusetzen. Heute dann doch die Meldung, Nawalny sei in ein Krankenhaus verlegt worden. Sabine Adler ist dem nachgegangen.
Es ist das Krankenhaus in der Strafkolonie Nummer 3 des föderalen Strafvollzugsdienstes im Gebiet Wladimir, in das Alexei Nawalny heute verlegt wurde. Während seine Ärzte höchst besorgt sind, schätzen die Amtsmediziner seine Gesundheit als zufriedenstellend ein. Er werde täglich von einem Arzt untersucht. Mit Einverständnis des Patienten sei ihm eine Vitamintherapie verordnet worden. Von Zwangsernährung ist bislang keine Rede. Nawalnys Vertrauensärzte dürfen ihren Patienten weiter nicht sehen. Für sie ist die Verlegung kein gutes Zeichen. Laut Novaya Gazeta sagten sie, Alexei wurde nicht in ein Krankenhaus verlegt, er wurde in eine andere Strafkolonie verlegt, in ein Gefängnis, in dem sie Tuberkulose behandeln. Die vier Ärzte fordern dringend Zugang zu ihm. Gestern wurde er ihnen erneut verwehrt. Wir haben 2 Stunden hier gestanden. Alle wissen, dass Alexei in einem äußerst kritischen Zustand ist. Aber leider ließ man uns nicht zu ihm, sagte Anastasia Vasileva. Zu ihrem Team gehören 3 weitere Kollegen, unter anderem Vsevolod Shuhai. Der Neurochirurg sagte im TV-Sender Dost, dass Nawalny wegen chronischer Rückenschmerzen eine Multikomponenten-Schmerztherapie benötigt. Die Ergebnisse eines MRTs wurden den Vertrauensärzten nicht zur Verfügung gestellt. Wie es dem Kranken wirklich geht, wissen sie nicht, sind aber wegen der hohen Kaliumwerte im Blut alarmiert. Der Reanimationsmediziner Alexei Ehrlich, ebenfalls vom Team Nawalny, findet die angebliche Vitamintherapie in dem Gefängnis fragwürdig und hält sie bestenfalls für einen Teil der Behandlung. Natürlich habe der 44-jährige Patient nach 3 Wochen Hungerstreik ein Defizit an Vitaminen. Vor allem jedoch brauche er jetzt Schmerzlinderung. Im Stab des Korruptionsjägers deutet man die Verlegung in ein Krankenhaus in einer anderen Strafkolonie als eine mögliche Verschlechterung des Zustands. Zu den zahlreichen Appellen aus dem In- und Ausland, dem 44-jährigen Oppositionspolitiker die nötige medizinische Versorgung zu ermöglichen, hat sich Kreml-Sprecher Peskow heute geäußert. Zitat: Wir sind nicht an der Überwachung der Gesundheit russischer Gefangener beteiligt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich glaube nicht, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Unterstützer dieser Appelle, eine Ahnung haben, worüber oder über wen sie reden. Ich habe keine Informationen über den Gesundheitszustand des Häftlings und kann ihre Behauptung über seinen kritischen Zustand nicht als gegeben hinnehmen. So der Kreml-Sprecher. Die Sorgen um Nawalnys Leben, die von der EU, aber auch von den USA geäußert wurden, kritisiert der Kreml. Die Gesundheit von Verurteilten in der Russischen Föderation könne und solle kein Thema für diese Staaten sein. Die russische Regierung überwache den Gesundheitszustand russischer Gefangener nicht. Nawalnys Unterstützer planen für Mittwoch, am Tag der Rede Putins an die Nation, Meetings in mehreren russischen Städten. Die Behörden betrachten sie als nicht genehmigte Aktionen einer Organisation. Die Nawalny-Antikorruptionsstiftung wie auch Nachfolgeeinrichtungen sollten schon bald als extremistische Organisationen eingestuft werden. Wer trotzdem Kontakt zu ihnen hält, riskiert lange Haftstrafen.
Der Gesundheitszustand von Alexei Nawalny ist längst ein Politikum geworden, eben nicht nur in Russland. Wie mit ihm im Straflager umgegangen wird, das hat auch die USA und die EU zu Mahnungen an den Kreml veranlasst. Sein Fall war heute auch eines der Top-Themen für die EU-Außenminister bei ihrem Treffen. Bettina Klein berichtet über das Ergebnis.
Keine neuen Sanktionen gegen Russland derzeit in Arbeit auf Seiten der EU, weder im Fall Nawalny noch wegen des besorgniserregenden Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze, so der hohe Beauftragte Josep Borrell während der kurzen Pressekonferenz am Nachmittag.
By the time being, there is no move on the field of more sanctions to Russia. Things can change, but the situation is the way I'm.
Das könne sich noch ändern, so Borrell. Denn an besorgten Worten mangelte es nicht. Russland wird durch die EU zum Stopp des Militäraufbaus aufgerufen. 150.000 Soldaten, die größte Truppenstationierung an der ukrainischen Grenze jemals.
Is the highest military deployment of Russian army in the Ukrainian borders ever. It's clear that it's a matter of concern.
Ganz klar ein Grund zur Sorge, betonte der Außenbeauftragte. Doch bis aufs Weitere gilt der Aufruf zur Deeskalation und zum Dialog als das Gegenmittel der Stunde.
Noch besteht die Chance, dass Russland seine selbst eingegangenen Verpflichtungen zur Truppentransparenz respektiert. Moskau sollte von Provokation auf Kooperation umschalten. Und ich kann an dieser Stelle nur noch einmal betonen, die territoriale Integrität der Ukraine steht eben nicht zur Disposition. Und das ist in der Aussprache mit dem ukrainischen Kollegen noch einmal sehr deutlich geworden.
In dieser extrem angespannten Situation verdient der besonnene und diplomatische Weg der Ukraine unsere volle Anerkennung, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas. Kiew habe die OSZE-Mechanismen aktiviert, auch um Scheinargumente zu entlarven. Das wohl in Anspielung auf die russische Behauptung, es handele sich um eine Militärübung, die jedoch nicht als solche angemeldet wurde.
Wir haben heute im Gespräch mit unserem ukrainischen Amtskollegen noch einmal sehr klar zum Ausdruck gebracht, wir stehen eng an der Seite unserer ukrainischen Partner gerade jetzt.
Der ukrainische Außenminister Kuleba war für eine Stunde seinen EU-Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet und hat dabei einen Stufenplan vorgestellt, um Moskau von einer weiteren Eskalation abzubringen. Kernelement wären sektorale Sanktionen. Die personenbezogenen reichten nicht mehr aus, so der ukrainische Außenminister. Ähnlich sein Kollege aus Litauen. Wir sollten uns nichts vormachen, sagte Gabrielius Landsbergis. Nicht nur die Ukraine wird angegriffen, wir sind es, unsere Werte und Tugenden. Doch noch setzt Deutschland etwa auf das Normandie-Format. Heiko Maas.
Gemeinsam mit Frankreich werden wir uns weiter im Normandie-Format um eine vollständige Umsetzung der Minsker Vereinbarungen bemühen. Denn nur so ist der Konflikt in der Ostukraine zu lösen.
Große Sorge allerdings auch mit Blick auf den Gesundheitszustand von Alexei Nawalny.
Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass Herr Nawalny nun endlich dringend benötigte medizinische Versorgung zu erhalten scheint. Das werden wir sehr intensiv verfolgen, ob dem auch so ist. Unsere Sorge um die körperliche Verfassung von Herrn Nawalny wird dadurch aber nicht geringer.
Über eine weitere Verschlechterung seines Zustandes wolle er gar nicht spekulieren, so Heiko Maas. Man sei mit dem Team von Herrn Nawalny im Gespräch.
Das war ein Beitrag aus Brüssel von Bettina Klein. Vor etwas weniger als einem Jahr, am 25. Mai 2020, starb der schwarze Amerikaner George Floyd bei einer brutalen Festnahme. Sein Tod löste wochenlange Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Demonstrationen unter dem Titel Black Lives Matter schwappten sogar in zahlreiche andere Länder über. Seit 3 Wochen steht ein weißer Polizist vor Gericht und bevor die Geschworenen über Schuld und Unschuld entscheiden, haben heute Nachmittag unserer Zeit die Abschlussplädoyers begonnen. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon beobachtet das für uns, ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Simon, was war bisher zu hören?
Ja, wir haben bis jetzt das Plädoyer der Anklage gehört. Staatsanwalt Steve Schleicher begann sein Plädoyer, nachdem der Richter vorab die Geschworenen noch einmal sehr eindringlich auf das hingewiesen hat, was sie nun zu tun haben. Das gab auch noch mal einen Eindruck, wie wichtig dieser Prozess ist, nicht nur für die Betroffenen, sondern für das ganze Land und wie viel davon abhängt. Jedenfalls im Anschluss Staatsanwalt Steve Schleicher, der begann, indem er George Floyd als Mensch noch einmal zeigte, seine engen, warmen, familiären Beziehungen, stellte dies kurz in den Mittelpunkt und dann begründete er, warum der Angeklagte Derek Chauvin 2-mal wegen Mordes und 1-mal wegen Totschlags schuldig gesprochen werden solle. Der Staatsanwalt sagte, der Angeklagte habe als Polizist gegen alle Regeln, alle Trainings, gegen den Verhaltenskodex der Polizei von Minneapolis verstoßen. Was er am 25. Mai letzten Jahres getan habe, das sei keine Polizeiarbeit, wie die Verteidigung behauptet habe. Es sei unnötig gewesen, unberechtigt, unverhältnismäßig. Und so der Staatsanwalt Derek Chauvin habe es absichtlich gemacht. Er hat dann viel Mühe darauf verwandt, zu differenzieren zwischen dem Angeklagten Derek Chauvin und der Polizei. Polizist zu sein, so der Ankläger, das sei eine, Zitat, sehr edle Aufgabe. Er erinnerte die Geschworenen daran, dass sie im Prozess mehrere Polizeibeamte, darunter auch den Vorgesetzten von Derek Chauvin, erlebt hätten, die gegen ihn ausgesagt hätten, die erklärt hätten, was Chauvin getan habe, verstoße gegen alle Regeln. Und dann sagte der Staatsanwalt, hier gehe es um den Fall Staat Minnesota gegen Derek Chauvin. Der Fall heiße nicht Staat Minnesota gegen die Polizei.
This case is called the State of Minnesota versus Derek Chauvin. This case is not called the State of Minnesota versus the police.
Der Staatsanwalt sagte weiter, es gebe nichts Schlimmeres als einen schlechten Polizisten, der sich nicht halte an Regeln, Training, Vision. Denn es habe bei der Polizei von Minneapolis Deeskalationstrainings gegeben, medizinische Trainings, hunderte von Stunden. Das, was Chauvin getan habe, das sei nicht trainiert worden, das gehöre nicht zu dem. Es habe allem widersprochen, wofür die Polizei stehe. Der Angeklagte, so der Ankläger, habe sein Badge, sein Polizeiabzeichen verraten und alles, wofür es stehe. Die Geschworenen, forderte er sie eindringlich auf, müssten die Vorstellung beiseite lassen, dass ein Polizist so etwas nicht tun könne. Der Angeklagte sei nicht angeklagt, weil er Polizist sei, sondern für das, was er getan habe.
The defendant is on trial not for being a police officer. That's not the state versus the police. He's not on trial for who he was. He's on trial for what he did.
Frau Siemann, vielleicht noch kurz die Rückfrage. Sie haben jetzt die Geschworenen angesprochen. Das ist ja ein Verfahren, das wir in Deutschland nicht so genau kennen. Wie läuft denn jetzt die Entscheidungsfindung dann nach dem heutigen Tag ab?
Ja, gleich wie gesagt nach einer kurzen Pause noch das Plädoyer der Verteidigung. Danach werden die Geschworenen, die 12, in ein Hotel geleitet und die werden dann über die drei Anklagen befinden, schuldig oder nicht finden oder nicht schuldig. Und es gibt da kein zeitliches Limit. Man muss warten, wie schnell sie zu einer Entscheidung kommen.
Vielen Dank nach Washington an Doris Siemann. Wer seinen Hubschrauber Ingenuity nennt, hat Großes vor. Der Name bedeutet nicht weniger als Genialität. Der Hubschrauber sollte ja nicht irgendwo eingesetzt werden, sondern auf dem Mars. Immer wieder hatte es technische Probleme gegeben. Jetzt wird Ingenuity mit seinem ersten Flug in die Geschichtsbücher eingehen. Julia Kastein.
Erfolg, wir haben es geschafft. Dazu ein GIF, ein Zeichentrickfilmchen mit ausgelassen tanzenden Bären. So feierte die NASA bei Twitter den jüngsten Durchbruch in der Raumfahrt. Ingenuity, der nicht mal 2 Kilo schwere Mars-Hubschrauber, hat seinen Jungfernflug ohne Probleme absolviert. Es ist der erste Flug eines Luftfahrzeugs auf einem anderen Planeten und er war zuvor wegen technischer Probleme mehrfach verschoben worden. Die jetzige Erfolgsmeldung war rund 3 Stunden unterwegs vom Mars zur Erde. Der Flug selbst hatte nur 30 Sekunden gedauert. Der mit Sonnenenergie betriebene Hubschrauber hob sich 3 Meter über die Marsoberfläche, schwebte kurz auf der Stelle und landete wieder. Auf ersten Bildern, aufgenommen von der Ingenuity, ist der Schatten der Drohne auf dem Mars zu sehen. Die NASA vergleicht den erfolgreichen Testflug mit dem ersten Flug der Brüder Wright vor über 100 Jahren. Die Bedingungen auf dem Mars sind extrem. Bis zu minus 90 Grad Celsius können Batterien und Elektronik lahmlegen. Außerdem ist die Atmosphäre viel dünner. Die Rotoren des Hubschraubers müssen sich also viel schneller drehen als auf der Erde. Die NASA will Ingenuity, zu Deutsch Genialität, jetzt weiter testen. Der Hubschrauber soll bei der Erkundung des Planeten helfen und dorthin fliegen, wo der Mars Rover nicht hinfahren kann.
Eine Fußball-EM in einer Pandemie. Aufbegehrende Fans. Es gibt genügend Baustellen eigentlich für die Europäische Fußballunion gerade. Jetzt noch eine, die angekündigte Super League. Damit wollen 12 europäische Clubs jetzt ihr eigenes Ding machen. Ein Riesenaufschrei geht durch den europäischen Fußball. Tim Brockmeier berichtet.
Verbal ist der wohl größte Machtkampf im europäischen Fußball eskaliert.
Nonsense of a project.
Die Superliga, ein Unsinn. Die 12 abtrünnigen Clubs.
I don't want to call them dirty dozen.
Geldgierige Sonderlinge.
Greediness is so strong that all the human values evaporate.
Die alle menschlichen Werte über Bord geworfen haben. UEFA-Präsident Alexander Ceferin ging so richtig in die Offensive.
This idea is a spit in the face of all football lovers.
Ein Schlag ins Gesicht aller Fußballanhänger. Diese Idee der Superliga, eine Abkehr von allen Werten, die der Fußball traditionell vertritt. Eine Idee von 12 selbstsüchtigen Clubs, der die UEFA mit allen Mitteln entgegentreten will.
We are working on it and we will have legal actions soon.
Die Verbandsanwälte prüfen zur Stunde rechtliche Mittel. Geht es nach dem Präsidenten, sollen die Konsequenzen weitreichend sein.
As soon as possible, they have to be banned from all our competition and the players from all our competition.
Ausschluss der 12 abtrünnigen Clubs aus allen UEFA-Wettbewerben. Eine Champions League ohne Liverpool, Barca, Real oder Juve wird also ernsthaft geprüft. Sogar der Ausschluss von einzelnen bei jenen Clubs angestellten Spielern von der UEFA Euro im Sommer steht im Raum. Toni Kroos, Real Madrid, Timo Werner, Chelsea, Ilkay Gündogan, Manchester, Jogi Löw, alle sie werden gerade aufhorchen. DFB-Vizepräsident Rainer Koch macht klar,
der DFB und die DFL, wir haben uns heute ganz klar hinter die Positionierung von UEFA gestellt und haben damit auch deutlich gemacht, dass wir uns bewusst sind, dass dann das auch im schlimmsten Fall zur Folge haben kann, dass einzelne Spieler dann nicht zum Einsatz kommen können.
Ob die UEFA am Ende tatsächlich durch solche Ausschlüsse ihr eigenes Produkt EM beschädigen würde oder ob das alles nur Drohgebärden sind, unklar. Klar aber ist für Alexander Ceferin,
Super League is only about money, but UEFA is about developing football.
Bei der Superliga geht's nur ums Geld, bei der UEFA geht's um die Entwicklung des Fußballs, schob Präsident Ceferin dann noch flugs ein, bevor er die heute verabschiedete Reform der Champions League vorstellte. Ab 2024 36 statt der bisher 32 32 Clubs. Mehr Spiele, laut UEFA mehr Attraktivität durch eine Art Ligenformat und, sieh an, mehr Geld. Fast unter ging in der ganzen Diskussion um gierige Super League-Ideen und ehrenwerte Champions League-Reformen, dass in Sachen EM-Austragungsort München
We postponed our final decision till Friday.
Jetzt doch erst am Freitag eine Entscheidung fällt. München, wo alle deutschen Gruppenspiele stattfinden sollen, droht ernsthaft das EM aus, weil es die von der UEFA geforderte feste Zusage über Zuschauer im Stadion angesichts der weiter unsicheren Pandemielage nicht machen will.
Zu diesem Thema, zur grünen Kanzlerkandidatin und Alexei Nawalny, gibt es nach 19.05 Uhr hier Kommentare im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.